Unser Thema für den heutigen Gottesdienst ist Steh auf und geh. Zu diesem Thema habe ich die Heilung des Kranken am Teich Bethesda mitgebracht. Die Wunder Jesu sind mit dem Wissen über das wir als Menschen verfügen, nicht zu verstehen und auch nicht erklärbar. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Wunder nicht unbedingt das naturwissenschaftliche Weltbild in das naturwissenschaftliche Weltbild passen. Hierüber brauchen wir uns den Kopf aber nicht zerbrechen. Wir wissen, dass Jesus diese Wunderheilung durch das Einssein mit Gott, seinem Vater, tun konnte. Wir wissen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken, höher sind als die Gedanken aller wissenschaftlich beschlagenen Menschen. Unsere Wirklichkeit ist nicht von Menschen geschaffen. Ich lese zunächst Johannes 5. Die Verse 1 bis 9. Da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Ich muss das mal da unten legen. Oberflächlich betrachtet hört sich die Geschichte von der Wunderheilung des Gelähmten einfach an. Eine Glaubensgeschichte, die in einem sehr knappen Text gehalten ist. Wie so eine Gedankenstütze, die zu gegebener Zeit etwas näher beschrieben werden will. Und wenn ich die Überschrift der Kranke am Teich Bethesda gelesen habe, dann dachte ich auch immer schon alles zu wissen, denn ich kenne sie ja schon seit langem, seit meiner Kindheit aus der Sonntagsschule. Bei der näheren Betrachtung lässt sich aber sehr schnell erkennen, dass diese Geschichte einige tiefgründige Aspekte mit mehreren Facetten beinhaltet. Wie alle Wunderheilungen Jesu will auch diese Geschichte uns eine Botschaft vermitteln. Es geht um Heilung und um Heil. Und wenn Jesus einen Menschen gesund macht von seiner Krankheit, dann geschieht auch Heil. Und Heil heißt, ich komme mit mir selber zurecht, mit meinem Verhältnis zu meinen Mitmenschen und ich habe eine gute Beziehung zu Gott, meinem Schöpfer und Jesus Christus, der mich erlöst hat, der mich von meiner Schuld befreit hat. Heil werden ist ein Beziehungsgeschehen. Es gibt aber auch noch eine andere Erkenntnis, nämlich die, dass ein Leben zwar körperlich nicht geheilt ist, aber doch heil sein kann. Gleichzeitig ein geheiltes Leben, also ein körperlich geheiltes Leben, nicht heil sein muss. Also ein Mensch kann körperlich krank sein und seine Seele kann dennoch heil sein. Und natürlich umgekehrt auch, ein Mensch kann körperlich gesund sein, aber nicht heil sein. Sich dieses bewusst zu machen, ist eine wichtige Grundlage für die Seelsorge untereinander, unter den Geschwistern in der Gemeinde. Es ist gut, dass wir in unserer Gemeinde ein Seelsorgeteam haben, aber in gewissem Maße kann jeder Einzelne dem jeweils anderen Seelsorger sein. Liebe Geschwister, Jesus ist der beste Seelsorger überhaupt. Auf ihn dürfen wir schauen und bei ihm sind auch wir am besten aufgehoben. Auch in unserer Heilsgeschichte geht es sowohl um körperliche Heilung als auch um Heil. Und so möchte ich gemeinsam mit euch eintauchen in diese Geschichte und einige Aspekte unter die Lupe nehmen. Dazu habe ich einen Teil der Geschichte in die Gegenwartsform umgewandelt, damit sie uns vielleicht noch etwas näher tritt. Er hatte schon eine lange Zeit in einer der mit schwerkranken Menschen überfüllten 5 Hallen am Teich Bethesda in der Nähe des Schaftores in Jerusalem gelegen. Neben ihm liegen die Menschen dicht an dicht. Gespannt schauen alle auf das Wasser im Teich. Alle warten darauf, dass sich das Wasser wieder einmal bewegt. Jeder von den Kranken möchte der Erste sein, der in das sich von Zeit zu Zeit bewegende Wasser steigt. Und er hatte schon oft erlebt, dass sich das Wasser bewegt hatte. Jedes Mal war ein anderer Kranker schon vor ihm ins Wasser gestiegen. Seine Lähmung ließ es nicht zu, als Erster in das in Wallung geratene Wasser zu steigen. Und ihm hatte keiner geholfen, um rechtzeitig dahin zu gelangen. Und so hatte sich seine anfängliche Hoffnung, seine letzte Hoffnung auf Heilung, mehr und mehr in Verzweiflung gewandelt. Inmitten der vielen Menschen fühlt er sich einsam. Seine Gedanken gehen zurück. Was hatte er schon alles versucht, um gesund zu werden, bevor er hierher gekommen war? Viele gute Ratschläge hatte er erhalten. Viele davon hatte er ausprobiert, soweit seine persönlichen Verhältnisse dies zuließen. Nichts hatte geholfen. Einmal hatte ihm jemand empfohlen, hierher, also nach Bethesda zu kommen, und man hatte ihn auch hierher gebracht. Das war lange her. Irgendwie hat er auch das Gefühl für die Zeit verloren. Er weiß, dass seine Verwandten und Freunde ihn längst aufgegeben haben. Nun liegt er da, wieder um eine Hoffnung ärmer. Denn es war ihm wieder einer zuvor gekommen, als sich das Wasser bewegte. Das besonders laute und rege Treiben am heutigen Tag nimmt er nur am Rande wahr. Das hatte er schon öfter erlebt. Er weiß, der Lärm, der in die Halle dringt, gilt einem Fest der Juden. Viele Juden besuchen dieses Fest in Jerusalem, zumal es den Juden ansteht, zu den wichtigsten religiösen Festen nach Jerusalem zu pilgern, um im Tempel das Fest zu begehen. Und das ist wieder so ein Fest. Wie gern wäre er dabei, seine Hoffnung darauf, auch einmal dabei sein zu dürfen, schwindet immer mehr. Auch Jesus ist einer der Besucher dieses Festes. Er ist aus Galiläa, seiner Heimat, nach Jerusalem gekommen, um an dem Fest teilzunehmen. Während ihn sein vorheriger Besuch in Jerusalem direkt zum Tempel geführt hatte, um das Passafest dort zu feiern, und er den Tempel von den Käufern und Verkäufern samt ihren angebotenen Artikeln befreit hatte, macht er diesmal den Umweg über das Schaftor, in dessen Nähe sich der Teich Bethesda und die Hallen mit den Schwerkranken befinden. Jesus betrachtet den Ort des Leidens. Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte warten auf Besserung an diesem Ort in Jerusalem namens Bethesda. Übersetzt heißt dieser Ort Haus der Barmherzigkeit oder Haus der Gnade. Aber von Barmherzigkeit und Gnade fehlt jede Spur. Was zunächst wie ein Krankenhaus anmutet, ist lediglich eine Lagerstatt von vielen kranken Menschen, die hier keinerlei ärztliche Versorgung und keine ärztliche Behandlung erfahren. Nein, was die Kranken zusammenführt, ist die Hoffnung auf Heilung durch das sich hin und wieder bewegende Wasser in dem an den Hallen befindlichen Teich. Jeder versucht, sich hier selbst der Nächste zu sein. Hier gilt das Gesetz des Stärkeren. Die Anlage mit ihrer Nutzung erinnert ein wenig an Wallfahrtsorte, wie wir sie kennen und zu denen unzählige Kranke jedes Jahr pilgern. Die allermeisten kommen enttäuscht und um eine Hoffnung ärmer zurück. Und Jesus sieht zwischen den vielen Kranken den Gelähmten mit seiner Befindlichkeit. Er geht auf ihn zu und stellt sich vor seine Schlafmatte. Jesus geht zu dem, den die anderen bisher übersehen haben oder vielleicht auch gar nicht sehen wollten. Jesus erkennt seine tiefe Sehnsucht, gesund zu werden. Und offensichtlich, ganz unvermittelt, fragt Jesus ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke traut seinen Ohren nicht. Hat er richtig gehört? Es fragt ihn jemand, ob er gesund werden möchte. Plötzlich ist ihm die ganze Hoffnungslosigkeit wieder bewusst. Resigniert und enttäuscht bricht es aus ihm heraus: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Dann hört er den Fremden sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wird der Gelähmte gesund, nimmt sein Bett und läuft davon. Es geschieht das Unfassbare, und dieses Unfassbare ist gleichsam auch ein weiteres Wunder als die Heilung selbst. Er, dessen Muskeln nach den vielen Jahren der Unbeweglichkeit erschlafft waren, hat den Mut, aufzustehen, und es gelingt ihm auch. Er hat den Willen und die Kraft, aufzustehen, seine Liegematte zu nehmen und davonzulaufen. Mit dieser Aufforderung macht Jesus den Teich überflüssig. Denn Jesus schickt ihn nicht zum Teich. Jesus selbst ist der Heiler. Nun ist er wieder gesund. Nun ist doch alles gut. Er kann wieder laufen. Er kann den lang herbeigesehnten Dingen nachgehen. Oder doch nicht? Ich lese die Geschichte weiter vor, die Verse 9 bis 18. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfahre. Nun wollen wir einige Aspekte dieser Geschichte miteinander betrachten und herausfinden, was sie für uns bedeuten könnten. Der erste Aspekt: Jesus sieht den Einzelnen. Ist es Zufall, dass Jesus dieses Mal über das Schaftor zum Tempel gelangt? Nein, das glaube ich nicht. Bei Jesus gibt es keine Zufälle. Alles, was Jesus tut, hat seine Bestimmung und hat seinen Sinn. Wie durch einen Feldstecher sieht Jesus den Gelähmten. Zwischen den vielen, vielen Kranken in den 5 Hallen sieht Jesus diesen einen Menschen und hat Erbarmen mit ihm. Und er sieht nicht nur seine körperliche Begrenztheit. Er kennt auch seine inneren Verletzungen und Enttäuschungen. Ja, vielleicht auch seine Wut und seinen Ärger. Und Jesus geht zu dem, den die anderen übersehen, und stellt sich vor seine Liegematte. So wie Jesus den Gelähmten als Einzelnen in der großen Menge sieht, sieht er auch dich und mich. Er meint dich und mich persönlich. Er kennt deine und meine Befindlichkeiten. Er wendet sich jedem Menschen individuell zu. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, so heißt es in Jesaja 43. Natürlich nicht nur mich, aber jeden Einzelnen von uns persönlich. Daran dürfen wir festhalten. Und was können wir hieraus von Jesus lernen? So wie Jesus seinen Blick auf den Einzelnen richtet und auf ihn zugeht, so lasst auch uns als Bruder und Schwester auf den anderen zugehen. Unser Leben im Hier und Jetzt und in der Achtsamkeit lässt uns den Einzelnen in seiner Not und Bedürftigkeit erkennen. Lässt auch dem anderen meine Bedürftigkeit erkennen. Der zweite Aspekt: Willst du gesund werden? Die Geschichte vermittelt uns nicht, um welche Krankheit es sich genau handelt. Und wir wissen auch nicht, was zu der Lähmung geführt hat. Mir fällt auf, dass der Gelähmte auf diese Frage seine Krankheit nicht beklagt. Er beklagt die Umstände, die es ihm nicht ermöglichen, in den Teich zu gehen, wenn sich das Wasser bewegt. Und darum kann ich seine Antwort als ein Ja deuten. Seine Antwort beinhaltet, dass er gesund werden möchte, denn sonst würde er sich ja nicht bemühen, in das bewegende Wasser zu kommen, eben um gesund zu werden. Er beklagt sich, dass ihm keiner hilft und führt also das an, was ihn daran hindert, gesund zu werden. Was würde ich Jesus antworten, wenn Jesus mich fragen würde, bezogen auf meine Befindlichkeiten? Was würdest du sagen, wenn Jesus dich fragen würde? Die Frage, die uns zunächst unsensibel erscheint, ist im Gegenteil eine ganz sensible Frage. Jesus möchte jeden von uns herausführen aus unseren Befindlichkeiten und Gefangenheiten, aus unseren Bindungen, in denen wir gefangen sind. Aber er überlässt uns mit dieser Frage die Entscheidung. Wir dürfen die Entscheidung treffen. Können wir uns überhaupt vorstellen, ein Nein als Antwort auf diese Frage zu geben? Oder die Frage vielleicht zu ignorieren? Das Ignorieren dieser Frage käme einem Nein gleich. Nun, Gesundung sowohl an Körper als auch an Seele ziehen Veränderungen nach sich. Wenn ich die Veränderung scheue, weil ich mein Leben nicht umkrempeln möchte, weil ich mich allein zu schwach fühle, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen, wird wahrscheinlich ein Nein die Antwort auf die Frage oder das Ignorieren dieser Frage die Folge sein. Ich glaube, dass Jesus uns diese Frage schon des Öfteren gestellt hat und auch immer wieder stellt. Warum? Weil ich immer wieder in alte Denkmuster verfallen und auch immer wieder Schuld auf mich lade, die mir zu schaffen machen und die mich belasten. Und davon möchte er mich befreien. Die Frage kommt sicherlich anders daher als in dem Wortlaut unserer Geschichte. In dem Sinne haben wir die Frage mindestens schon einmal in unserem Leben vernommen. Und zwar, als wir uns für Jesus entschieden haben. Da haben wir mit unserer Entscheidung für ihn mit einem Ja geantwortet. Da wollten wir heraus aus dem, was uns daran hinderte, mit Jesus zu gehen. Ich erinnere mich gern an eine solche Begebenheit. Es war viele Jahre, nachdem ich mich für die Nachfolge mit Jesu entschieden hatte. Nicht wörtlich in der vorgenannten Fragestellung, aber sehr deutlich. Das war anlässlich einer Zeltevangelisation in Emden. Die Predigt betraf die Befreiung von Gebundenheiten, in die wir fast unmerklich hineingeraten können und die uns in der Entwicklung mit Christus hemmen. Vieles wurde mir in dieser Predigt wieder klar, von dem ich mich zu trennen hatte. Wollte ich den Weg mit Christus weitergehen? Und das wollte ich. Da habe ich ganz deutlich verspürt, dass Jesus mich gefragt hat, ob ich nun endlich das tun wolle, was ich schon eine ganz lange Zeit tun wollte, nämlich konsequenter in seine Nachfolge zu treten und sein Wirken durch mich zur Hauptsache in meinem Leben zu machen. Und ich habe ihm gesagt, dass ich mich oft bemüht habe, das zu tun, und mir dieses aber nicht gelungen ist. Es ist ja nicht so leicht, Dinge, die einem so wichtig und auch lieb geworden sind, an die zweite, dritte oder welche Stelle auch immer rückzurücken oder ganz fallen zu lassen. Ich hatte das Gefühl, einen schweren Weg vor mir zu haben. Nach der Predigt sah ich mich am Büchertisch um und mein Blick fiel auf eine Doppelkarte. Diese Karte trug als Motiv einen blühenden Baum. Und da Bäume mir etwas Besonderes bedeuten, nahm ich diese Karte, klappte sie auf und las: Fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost, denn Gott kann auch große Dinge tun. Zu finden in Joel 2, Vers 1. Das war für mich das Steh auf und geh hin. Es war ein längerer Prozess, aber ich konnte die Dinge, die mich gefangen genommen hatten, mit Gottes Hilfe sekundär werden lassen und teilweise ganz aufgeben. Vielleicht spürst du in deinem Herzen, dass sich in deinem Leben etwas ändern muss, damit du wieder befreit durchs Leben gehen kannst. Das könnte indirekt die Frage sein, willst du gesund werden. Der dritte Aspekt, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. In dieser Aufforderung steckt eine ungeheure Herausforderung des Glaubens. Nach 38 Jahren gelähmt sein, sind die Muskeln völlig verkümmert und die Gelenke starr geworden. Das ist Glaube, diese Aufforderung mehr zu vertrauen als der eigenen Erfahrung. Aber die Heilung kommt erst zustande, wenn ich der Aufforderung Jesu aufzustehen folge. Erst dann, wenn ich dieser Aufforderung Folge leiste, öffnet sich für mich eine Tür in die Zukunft. Erst dann kann ich für mich das Leben noch einmal beginnen. Erst dann kann ich das Leben mit all seinen Möglichkeiten wahrnehmen und genießen. Genießen? Die körperliche Heilung geschieht durch ein Wunder in einem Augenblick. Das seelische Heilwerden braucht vielleicht ungleich viel mehr Zeit. Nach so einer langen Krankheit ist das der viel längere Weg. Und das erfährt der Gesundgewordene auch schon gleich nach seiner Heilung. Er stößt beim Davonlaufen auf ein paar Leute, die wir heute sicherlich als Fundamentalisten bezeichnen würden. Sie stellen sich ihm in den Weg und stellen ihn darüber zur Rede, dass er sein Bett am Sabbat nach Hause trägt. Zunächst hat das Ganze einen frommen Anschein. Sie weisen den Gesundgewordenen auf den Sabbat hin. An diesem Tag war es den Juden wohl erlaubt, einen Kranken auf eine Trage zu transportieren, aber nicht erlaubt, dass zum Beispiel ein Gesunder sein Bett nach Hause trägt. Klar, dieses Gesetz gab es für die Juden, nachzulesen in Jeremia 17. Hütet euch und tragt keine Last am Sabbattag durch die Tore Jerusalems und tragt keine Last in euren Häusern und tut keine Arbeit und so weiter. Der Gesundgewordene tat, wozu Jesus für ihn immer noch der Fremde ihn aufgefordert hat, nämlich sein Bett nach Hause zu tragen, am Sabbattag. Auf die Kritik dieser Leute antwortet er, der mich gesund gemacht hat, der hat mir gesagt, ich soll mein Bett nach Hause tragen. Er schiebt die Verantwortung für sein Verhalten auf den, der ihn geheilt hat. Nur nicht den Verstoß gegen das Gesetz der Juden selbst verantworten. Das hat der andere gesagt. Der hat gesagt, dass ich das tun soll. Wie würde ich wohl auf die Kritik dieser Leute reagiert haben? Ich weiß es nicht. Aber ich wünsche mir, dass ich dann sagen könnte, ja, ich bin gesund geworden und ich trage mein Bett nach Hause. Also kein Abschieben der Verantwortung auf andere. Der vierte Aspekt. Jesus trifft den Gesundgewordenen im Tempel und sagt, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres passiert. Welche Sünde mag Jesus hier gemeint haben? Wer kennt die Vorgeschichte des gesund gewordenen Mannes? Wir kennen die Vorgeschichte des gesund gewordenen Mannes nicht. Wir wissen nicht, wie oder wodurch seine Krankheit entstanden ist. Möglich, dass ein ungesunder Lebenswandel die Ursache für die Krankheit gewesen sein mag. Das könnte man eventuell aus der Aussage Jesu und sündigen fort nicht mehr erschließen. Das wissen wir aber nicht und da wollen wir auch nichts weiter hineinlegen. Vielleicht meint Jesus aber auch die Bitterkeit, die in ihm aufgrund seines langen Krankenlagers, seiner Enttäuschung und Verletzung, seiner Einsamkeit, seiner Wut und seines Ärgers inmitten der vielen Kranken und seinen Resignationen immer mehr Raum in ihm gewonnen hat. Wir wissen es nicht. Was immer es auch gewesen sein mag, Jesus will uns von allen unseren Begrenztheiten befreien, wenn wir das wollen. Dann schenkt er uns die Kraft dazu, uns davon zu distanzieren. Den Weg geht er mit uns. Und hierin dürfen wir einander als Bruder und Schwester unterstützen. Hierin dürfen wir auch Menschen helfen, die Jesus noch nicht ihr Vertrauen geschenkt haben oder die den Blick auf Jesus verloren haben. Als Bruder und Schwester dürfen wir einer dem anderen Seelsorger sein. Wir brauchen außer Jesus keine selbstgemachten Symbolmittel wie die Wallung im Teich Bethesda. Natürlich dürfen wir uns die Medizin und die Therapien, die uns für Krankheiten zur Verfügung stehen, zunutze machen. Dagegen spricht überhaupt nichts. Im Gegenteil, wir dürfen Gott darum bitten, dass er die Anwendungen an uns segnet. Wir wissen nicht, wie es dem gesund gewordenen ergangen ist nach dieser Begegnung mit Jesus im Tempel. Eines weiß ich, und das habe ich in mehrfacher Weise erfahren in meinem Leben. Wenn Gott uns heil macht, dann lässt er uns mit dem Hinweis, sündige hinfort nicht mehr, nicht allein. Dann will er uns die nötigen Widerstandskräfte und vor allem seine Gegenwart schenken. David hat solche Erfahrungen der Hilfe Gottes in einem Psalm ausgedrückt. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen, über Mauern der Einsamkeit, der Zweifel, der Enttäuschungen und der Verbitterung und auch über meinen eigenen Schatten. Und wenn du diese Aufforderung für dich vernimmst, dann geh los, er geht mit. Wir wollen beten. Danke, Herr, dass du uns siehst, dass du jeden Einzelnen siehst. Du kennst unsere Bedürfnisse und unsere Begrenztheit, ehe wir sie aussprechen können, ausgesprochen haben. Und du willst uns gesund machen. Du willst uns immer wieder heil machen in unserer Beziehung zu dir und zu unseren Beziehungen zu anderen Menschen und zu uns selbst. Du willst uns herausholen aus den Gebundenheiten, in die wir immer wieder hineingelangen. Ohne dich und ohne deinen Heiligen Geist geht es nicht. Es ist gut zu wissen, dass du mit uns gehst. Amen.